der Actionheld.
Wie läuft diese Adoptionskiste denn so?
Nicht so toll.
Der Comedy-Star.
Glaubst du könntest, was ich kann? Mach davon mal ein Bild.
Der Oscar-Preisträger.
Mein Werkzeug sind menschliche Gefühle.
Lazarus hatte sich einer Pigmentierungsoperation unterzogen, um einen afroamerikanischen Sergeant spielen zu können.
Scheiße, ja!
Sie sind Hollywoods Topstars.
Du darfst nicht sterben, Paulie.
Traurig, sei ganz, ganz traurig.
Sorry, können wir abbrechen?
Was ist denn jetzt los hier?
Doch der Film, den sie gemeinsam drehen...
Los, drehen wir den größten Kriegsfilm aller Zeiten! Yeah!
...wird plötzlich zur Realität.
Das wirkt ziemlich echt!
Genau. Das müssen wir nutzen.
Jetzt laufen wir hier einfach so durch die Gegend.
Wir haben uns total verirrt, Mann.
Die Leute, gehen wir endlich wieder nach Hause.
Wollt ihr diesen Film wirklich draußen lassen? Typen wie ihr seid echt zum Kotzen.
Was meinst du mit wie wir?
Was meinst du denn mit wie wir?
Oh, scheiße. Wir haben Speedman.
Gab es Änderungen im Drehbuch?
Wir sind ausgebildete Schauspieler.
Ja, Mann!
Stehen wir unseren Mann.
Ein paar von uns kommt vielleicht nicht wieder zurück.
Ich stelle einfach nochmal eine Frage, Finn, die ich bereits off-air gerade gestellt habe, und die ist folgende. Warum Tropic Thunder? Ist jetzt nicht so der super naheliegende Film für, weiß ich, dich und mich und unser Format, aber hier ist er. Du hast ihn gewünscht.
Ist er, genau. Tropic Thunder ist ein sehr, sehr wichtiger Film für mich, weil ich ihn sehr früh, also was heißt sehr früh, aber ich glaube so mit 10, 11, 12 Jahren gesehen habe und das auch so eine Art... Ich will nicht sagen verbotener Film, war aber auf jeden Fall so ein aufregender, erwachsener Film, weil der war ja auch ab 16 und da wurden ganz viele Schimpfwörter benutzt, aber eben mit Schauspielern, die man so kannte. Also weil ich wusste natürlich, wer Ben Stiller und wer Jack Black waren und sowas, weil die eben ja auch durchaus in familienfreundlichen Gefilden gewildert haben. Und ich habe mich, glaube ich, auch relativ schlau damals schon gefühlt, weil ich schon so manche Anspielungen verstanden habe oder so manche Gags auf das Hollywood-System. Ja, und das war einfach dann doch für so ein, zwei Jahre auch so für unsere damalige Schulfreundesgruppe ein sehr prägender Film. Und dann habe ich sehr lange nicht mehr an den Film gedacht, bis ich mir kürzlich überlegt habe, hey, wie wäre es denn eigentlich, Tropic Thunder nochmal wieder zu gucken? Und da wir eben kürzlich über Risky Business mit Tom Cruise geredet hatten, dachte ich, vielleicht ist das ja was für uns. So, um einfach mal die großen Tom Cruise-Rollen, Achtung, Spoiler, weiter zu verfolgen.
Ach so, ja. Spoiler für Match vielleicht 2008, die davon möglicherweise nichts wussten, dass Tom Cruise ja eine Gastrolle übernommen hat. Und die ihn vielleicht dann auch gesehen haben und erst nach 3, 5 oder 10 Minuten erkannt haben in dieser Rolle. Aber ja, dazu dann gleich mehr. Den gedanklichen Brückenschlag zu Risky Business, den habe ich eben auch schon getätigt im Vorfeld, weil ich habe mir jetzt auch schon gedacht, warum mache ich Tropic Thunder? Ich meine, ich freue mich immer, wenn du mich ansprichst und sagst, hey, lass mal über folgenden Film sprechen. Und meistens sage ich, ja, klar, warum nicht? Aber in dem Fall war es mir nicht ganz so klar, warum. Aber ja, ich finde, es ist ein schöner Weg, den wir hier beschreiten. Von einer ikonografischen, quasi legendären Tanzszene in Tom Cruises nicht ersten Film, aber so großer Durchbruch in dem Durchbruchsfilm. Kann man den so nennen? Der Durchbruchsfilm?
Ja, ich glaube schon.
Die Star-Making-Performance. Zu dem Film, der ihm vielleicht nicht die Karriere gerettet hat, aber ihn auf jeden Fall wieder so karrieretechnisch in
wohlwollendere Bahnen zurückgeholt hat.
Ja, fruchtbare Pfade gelenkt hat, richtig, ja. Wann war der Oprah auf der Couch?
2005 schien er gewesen zu sein, also wahrscheinlich zur Promophase von Krieg der Welten, würde ich jetzt mal schätzen.
Da gab es Stress, glaube ich, auch mit Senior Spielbergo damals, ja.
Ja, ich gucke ja gerade die alten Simpsons-Staffeln, deswegen verstehe ich deine Witze. Also deswegen so,
genau. Ich muss ja natürlich hier immer auch daran erinnern, dass sie auch ältere Menschen teilnehmen. Und wenn du sagst, du hast sie damals geguckt in einem Alter, in dem du eigentlich noch Tropic Thunder gar nicht gucken durftest, denke ich, ich war da um die 30, als der rauskam. Im Kino, wohlgemerkt. Ich habe ihn aber auch nicht im Kino gesehen, ja. Ich glaube, wir haben auch einen Spielfilm damals, als wir über Krieg der Welten, War of the Worlds, das Spielberg-Remake sprachen, kurz darüber geredet, aber da gab es auch einigen Beef irgendwie zwischen Spielberg und Cruise, sowieso ja zwei Mogule, möchte ich mal sagen, in Hollywood, so der eine vor, der andere hinter der Kamera, und da kam es, glaube ich, auch zum Clash wegen verschiedener Sachen. Ich glaube, da ging es vor allem eben aber auch um Finanzielles, aber nicht zuletzt auch, glaube ich, um den Cruise springt auf Oprahs Couch rauf und runter und schreit, ich liebe dich, Katie Holmes. Moment. Von dem Spielberg, glaube ich, sagte, das ist nicht die allerbeste Promo für unseren neuen Film.
Ja. Ich finde das Stichwort Kino, was du gerade angesprochen hast, noch ganz spannend, weil ich mich eben auch gefragt habe, wie erfolgreich Tropic Thunder in Deutschland überhaupt im Kino war. Oder ob das nicht auch so ein Vertreter dieser Videotheken, anfangenden Online-Videotheken Geheimtipps war. Weil ich mich nicht daran erinnere, Poster zu diesem Film gesehen zu haben. Weil ich erinnere mich doch recht dunkel, also so, weil ich bin ja ins Kino gegangen, auch irgendwie als Kind, als Jugendlicher. Und auch relativ regelmäßig mit meinen Eltern, weil Harry Potter kam ja jedes Jahr raus und andere Sachen irgendwie auch. Und ich erinnere mich halt nicht an einen Tropic Thunder Poster bei uns im Dorfkino. Ich habe jetzt gerade geguckt, der hat in Deutschland ungefähr 4,5 Millionen Dollar eingespielt. Am Box Office. Dollar.
Ich dachte 4,5 Millionen Besucher, das wäre ja Wahnsinn.
Nee, ich habe hier nur eine Box-Office-Auflistung. Also er hat 188 Millionen Dollar insgesamt eingespielt und davon 106,8 Millionen in den USA. Also man kann vielleicht schon sagen, dass es eher ein amerikanischer Erfolgsfilm war.
Ja.
Weil mir ist Tropic Thunder das erste Mal eben auf Blu-ray begegnet bei einer Übernachtung.
Sehr schön. Ich kann doch ein bisschen weiterhelfen, bin ja gerade bei Inside Kino und Tropic Thunder war der 64 erfolgreichste Film, sagt man das so, des Jahres in Deutschland mit 471.000 ZuschauerInnen in 352 Kinos. Das ist jetzt für einen Tom Cruise Film nicht so wahnsinnig viel und damit ist er ein Platz hinter Wolke 9 von Andreas Dresen. Also das ist so das Level, auf dem wir uns hier gerade bewegen.
Und das fasst, glaube ich, das deutsche Kino auch perfekt zusammen. Ja. Oder zumindest ist das deutsche Kino des Jahres 2008 noch.
Ja.
Da geht
ja,
man dann doch lieber in den Andreas Dresen Film als in die Ben Stiller Sause.
Es ist erstaunlich, also 2008 ist ja zumindest für mich noch gar nicht so lange her. Ich war, wie gesagt, vollkommen ausgewachsen, aber ich stelle eben auch fest, 2008 war anscheinend ein Jahr, in dem ich mich nicht besonders für Kino interessierte, weil alle die Filme, die hier in diesen Charts Tropic Thunder umgeben, das sind nicht alle, aber viele davon, von denen habe ich nie gehört. Die Insel der Abenteuer von Jennifer Flackett, whatever. Ein Platz davor, vor Tropic Thunder, zwei Plätze vor Wolke 9, Kleiner Dodo von Thilo Graf. Was ist das? Get Smart, Jumper, an den kann ich mich erinnern. Natürlich No Country for Old Men.
Get Smart habe ich auch gesehen.
Aber unglaublich viel Zeug, von dem ich tatsächlich nie gehört habe. Und Saw 4, über den wir natürlich auch sprachen vor langer, langer Zeit, der ist auf Platz 50, also hat fast doppelt so viele Kinobesucher gehabt wie Tropic Thunder.
Ja. Aber wie absurd, dass man mit nur einer Million, also mit einer Million Zuschauern damals noch auf Platz 50 landete in den Kinocharts, ne? Wenn man sich das mal so mit 2024, 2025er Kinocharts vergleicht.
Ja. Keine Chance. Ich glaube, das, was du auf den vorderen Plätzen hier rangiert, Madagaskar 2, Ein Quantum Trost, Mama Mia, das ABBA-Musical, die sind alle so um die 5 Millionen Zuschauer und damit hätte man, ich weiß nicht, also in meiner Kindheit und Jugend hätte man es noch nicht mal in die Top 20 geschafft, glaube ich. Aber so ändern sich die Zeiten.
O tempora, o moris, wollte ich auch mal sagen.
Ah, ja. Wir sprechen über Tropic Thunder aus dem Jahr 2008 und pflichtgemäß schicke ich die OFDB-Inhaltsvergabe vorweg und dann reden wir auch kurz über Cast und Crew und dann übers Eingemachte und ums Eingemachte und drumherum. Meine Güte, ich muss mich rhetorisch noch fassen heute.
Wir wollen also den größten Kriegsfilm-Podcast aller Zeiten aufnehmen.
Ja, wahrscheinlich. Die Inhaltsvergabe möchte ich verlesen von Wodka Martini. Die Dreharbeiten zum Vietnamkriegsdrama Tropic Thunder stehen unter keinem guten Stern. Aufgrund der Launenhaftigkeit und des Geltungsdrangs seines ungleichen Star-Trios, der dringend einen Hit benötigende Action-Star Tuck Speedman, das Ben Stiller, der auf derbe Komödien harte Drogen fixierte Jack Black, sowie der selbst verliebte Method-Actor Kirk Lazarus, das ist Robert Downey Jr., droht dem sündhaft teuren Projekt bereits der Anfangsphase das aus. Die scheinbar abstruse Idee ich mag es nicht, wenn die alle Character-Names immer ausschreiben, das macht es so mühsam. Also Nick Nolte spielt doch mit und auf dessen Roman basiert der Film und da gibt es eben auch noch einen cholerischen Studio-Boss, Lee Grossman, Tom Cruise spielt den und einen inkompetenten britischen Regisseur namens Damien Cockburn, der von Steve Coogan, Alan Partridge himself, gespielt wird. Genau. Alles eskaliert. Aber ich glaube, Tropic Thunder, ich glaube, man muss gar nicht so inhaltlich viel vorweg schicken, ist auch ein Film, von dem ich, trotz der geringen Zuschauerzahl, möchte ich mal sagen, in deutschsprachigen Kinos, von dem ich glaube, fast jeder Mensch meiner Generation zumindest, hat den irgendwann auch mal gesehen.
Ja, oder man kennt so ein bis zwei Sätze und Situationen aus diesem Film würde ich mal vermuten. Ja. Man sagt jetzt ja so im Nachhinein, dass wenn Heath Ledger nicht gestorben wäre, bestimmt Robert Downey Jr. auch den Oscar bekommen hätte für seine Nebenrolle in diesem Film. Mhm. Also vielleicht auch mal so ein spannender Punkt, dass man tatsächlich mit einer Komödie für einen Nebenrollen-Oscar nominiert werden konnte. Mhm. Das ist ja nicht so häufig passiert, sag ich mal. Melissa McCarthy hat es ja noch mal geschafft, 2011 für Bridesmaids, Brautalarm. Ja. Ja. Was, glaube ich, auch ein ähnlicher, ich will nicht sagen Aufschrei, aber ein ähnliches Hallo war in der Presse.
Ich muss gerade an einen anderen Tom Cruise-Film denken, aber ich weiß nicht, ob der als Komödie durchgeht, also an Jerry Maguire und an Cuba Gooding Jr., der ja, glaube ich, auch einen Oscar für die beste Nebenrolle gewann.
Das ist ja so ein Mittelding, würde ich sagen, ne? So das zwischen Komödie und Drama.
Also Cuba Gooding Jr. hat natürlich wahnsinnig viel aus seinem Oscar-Gewinn gemacht, wie wir alle wissen. Also,
wer erinnert sich nicht an der Kindergarten-Daddy 2?
Ja, genau. Großer Star, ja. Ich habe mal sowas gehört wie Boat Trip oder so. Den wollte ich doch unbedingt sehen, wo auf so einem Sexboot ist. Und dann, naja, egal. Ich glaube, das war irgendwie 3 Jahre nach seinem Oscar-Gewinn. Also das ging da sehr, sehr schnell bergab.
Wir hatten ja schon aufgestellt, Adrian Brody und Cuba Gooding Jr., ähnliche Karriereauswahl.
Ja, stimmt. Ich habe so ein halbes Déjà-vu jetzt. Du hast es gerade komplettiert. Dankeschön, ja.
Nee, aber Tropic Thunder irgendwie sehr memeable, sehr vielfach zitierter Film bis zu einem gewissen Zeitpunkt, habe ich das Gefühl. Und dann ist der Film so ein bisschen verschwunden aus der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich habe mir ein paar tagesaktuelle Podcasts angehört zu diesem Film, die den alle in so eine merkwürdige, ja, sowas dürfte man ja heutzutage nicht mehr drehen, Ecke stellen wollen.
Ja.
Und deswegen wollte ich vielleicht auch mit dir diesen Podcast aufnehmen, weil ich glaube, wir werden dieses Argument nicht so vollziehen. Wir werden diesen Film jetzt nicht als den letzten Aufbäumen der freien Meinungsäußerung klassifizieren.
Nein, mit Sicherheit nicht. Nein, nein, nein.
Deswegen dachte ich vielleicht den Rechten diesen Film auch mal wieder wegnehmen.
Ja, tatsächlich haben die den vereinnahmt. Ich habe das natürlich nicht wahrgenommen, aber ich muss auch sagen, ich beschäftige mich ganz, ganz wenig gedanklich mit Tropic Thunder. Den habe ich damals auf DVD oder Blu-ray gesehen, dann auch lange Zeit liegen lassen. Jetzt sagt mir mein Letterboxd-Account, ich habe den vor knapp 8, 9 Jahren nochmal gesehen. Das war dann das zweite Mal und jetzt zum dritten Mal. Aber ich glaube, zwischen diesen drei Seherlebnissen habe ich auch keinen einzigen Gedanken an diesem Film verschwendet und auch nicht an dessen Publikum. Also rechts, links, irgendwo in der Mitte, keine Ahnung. Weil ich sehe schon, was du meinst oder was Menschen meinen könnten, die hier vorhaben, das Ganze politisch zu vereinnahmen. Aber ja.
Also dieser Podcast, den ich hörte, da waren eben so drei Jungs unterwegs und die für mich benutzen die eben sehr viel kodierten rechten Sprech. Mhm. Also weil sie eben von den Snowflakes sprachen.
Natürlich.
Und all sowas. Und irgendwie auch eine sehr merkwürdig marktwirtschaftliche Analyse von Tropic Thunder vollzogen. Um unter anderem Les Grossman, also die Tom Cruise-Rolle in diesem Film, in Schutz zu nehmen und zu sagen, dass was er da machen würde, wenn er diese Art von Versicherungsbetrug anhand von Tuck Speedman durchziehen würde, dass das ja vollkommen okay wäre. Ja. Weil der Mann muss auch sein Geld machen. Und dann verbanden sie das irgendwie mit Walmart-Chefs, die auch Lebensversicherungen auf ihre Mitarbeiter abschließen. Mhm. Und dann eben kassieren sollte jemand von diesen Mitarbeitern im Job sterben und dass sowas sagt wie, ja, hey, weil ich meine, es kostet ja auch Geld, neue Mitarbeiter zu suchen, also das ist voll okay. Und dann, ich saß da gerade auf so einer Bank im Park und dachte mir, okay, Jungs, da sind wir also, was so Menschenleben angeht. Deswegen dachte ich, vielleicht diesen Depot-Jungs Tropic Thunder mal wieder wegnehmen.
Interessant,
und einfach mal sagen, dass das ein größtenteils unterhaltsamer Film ist, der, ich glaube, das ist auch so die einhellige Meinung, in der Mitte ein bisschen durchhängt. Das kann man aber, finde ich, auch plotmäßig sogar erklären oder man kann das sogar irgendwie auch parodiemäßig durchaus erklären, wo man sich vielleicht am Ende wünscht, dass er ein bisschen witziger gewesen wäre. So, ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
Ja, also ich glaube, das größte Beef mit Tropic Thunder sind jetzt nicht einzelne Witze. Ich meine, die fallen mal flach und mal sind sie eben besser. Das ist aber eben bei dieser Gagdichte auch nicht weiter überraschend. Das geht ja selbst den besten Zucker Abrams Zucker Komödien so, dass man auch immer mal wieder Gags hat, bei denen man sagt, oh, come on. Und das ist auch vollkommen okay. Ich finde ein bisschen schade tatsächlich, dass er sich so von der Parodie zu Beginn eher zu so einer relativ typischen Comedy mausert. Das ist jetzt auch nicht immer schlecht, weil einige Gags sind ja tatsächlich gut, aber so dieses ganze Referenzielle, dieser Meta-Humor, diese Anspielung eben auch auf andere Film-Franchises und irgendwie Hollywood-Star-Allüren und so weiter, die finden eben vor allem, möchte ich mal sagen, so in der ersten Filmhälfte statt. Und dann hat man sich irgendwann satt gesehen daran und alle Gags sind gemacht und wir sehen ja alle, also da kommt, ich glaube so so ein Demarkationspunkt ist, glaube ich, so diese große Ansprache von Robert Downey Jr. gegenüber Ben Stiller, wenn er ihm über dieses Going Full Retard spricht und sie eben über die Rolle von Ben Stiller, also von Tux Beatman als Simple Jack sprechen. Und dann eben kommt dieser Punkt und dann wird eben nochmal Forrest Gump herbei zitierte Rain Man und so von wegen, du darfst niemals zu weit gehen. So von wegen, wenn du schon einen Mensch mit Behinderungen spielst, dann aber eben immer nur so, dass er irgendwie halb sympathisch ist und irgendwie immer noch so ein bisschen nett wirkt und verschroben und greifbar, aber niemals never go full retard. Und ich glaube danach, ich möchte nicht sagen, dass der Film dann sagt, so ab jetzt nur noch Baller-Baller-Humor, aber ich glaube, das ist das letzte Mal, wo ich denke, er hat irgendwie einen, auch nur einen Anflug von intelligentem Humor und danach wird es einfach nur grenzdebil. Woran ich auch sehr viel Spaß habe, aber ein bisschen weniger als in der ersten Hälfte.
Ich gebe dir recht, ich finde noch den Moment, wenn Matthew McConaughey und Tom Cruise aufeinandertreffen und Tom Cruise Matthew McConaughey erklärt, wie geil es ist, einen Privatjet zu haben, tatsächlich noch sehr, sehr treffend. Also wenn da wirklich dieser Versicherungsbetrug durchgezogen wird. Das ist, finde ich, auch noch so ein Moment, der sehr, also wo ich das Gefühl habe, der sehr treffend und sehr böse ist. Aber ja, es fehlen eben wirklich diese wirklich dekonstruierenden und auch aufzeigenden Momente. Weil man muss ja sagen, Robert Downey Jr. hat mit diesem Monolog über never go full retard ja durchaus recht oder so. Also er argumentiert es ziemlich gut und man ertappt sich ja so ein bisschen dabei, dass man sich denkt, stimmt eigentlich. Und ich gebe dir recht, so diese Art von entlarvenem Gag findet man danach nicht mehr wirklich. Außer vielleicht John Voight, der bei der Oscarverleihung sitzt und sich ärgert. Das finde ich auch immer noch total toll.
Das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr schön. Aber ich glaube, dafür muss man schon genau hingucken, um das als Gag wahrzunehmen. Aber tatsächlich auch diese, sag mal so, diese Nische im Publikum, die bedient der Film ja auch. Also Leute wie du und ich, die sich eben obsessiv, investigativ, cinephil eben mit Kino auseinandersetzen und auch eben auch wirklich so in auf die Makroebene gehen, alleine durch diese Figur, die hier Jay Buchanan darstellt und der ständig irgendwelche Nerd-Sachen ansprechen darf, wie die Vorteile von HD-DVD gegenüber Blu-ray oder die Qualität von Rennie Harlan-Filmen preist, was ich eben auch ganz, ganz toll fand. Also da merkt man schon, Stiller und Thoreau und es gibt auch einen dritten Co-Autor, die haben schon Ahnung davon, wie sie möglichst alle ansprechen. Also Leute mit Bedürfnis nach irgendwie Furz- und Pups-Gags, die gibt's eben auch. Aber eben auch Leute, die sagen, ich möchte hier einfach ein bisschen smarter unterhalten werden.
Und da muss man ja auch sagen, finde ich, dass fast alle Schauspieler wirklich sehr, sehr dabei sind.
Ja.
Und auch die ihre Rollen mit einer Inbrunst spielen und teilweise auch mit einer Dramatik spielen, die man jetzt vielleicht von so einer Komödie nicht unbedingt erwartet hätte. Also ich bin wirklich großer Fan von Matthew McConaughey in diesem Film. Das ist ja noch so ein, zwei, drei Jahre vor der McConaughey-Renaissance mit irgendwie sowas wie True Detective und Killer Joe und den ganzen Sachen.
Ja, Interstellar, genau.
Und Interstellar und all sowas. Aber wie er es ja wirklich schafft, also er spielt Rick Peck, den Manager von Tux Beatman, von Ben Stiller. Mit welcher Inbrunst er ja eigentlich ein Charakter aus seinen Rom-Coms, also irgendwie aus in 10 Tagen ausgeflirtet oder sowas, in diese Agentenrolle packt und mit seinen doofen pastellfarbenen Polohemden und dieser Föhnfrisur. Das finde ich wirklich großartig. Also ich hatte nicht mehr im Kopf, wie lustig Matthew McConaughey in diesem Film ist und wie sehr er diesen Film auch so herzlich zusammenhält. An gewissen Stellen.
Ich habe auch viel Spaß gehabt tatsächlich an seiner Rolle. Ich habe überraschend viel Spaß gehabt. Ich dachte ehrlich gesagt, andere Sachen würden mich jetzt mehr erfreuen beim Wiedersehen. Ich hatte auch keine konkrete Erinnerung mehr an 90% des filmischen Geschehens. Aber gerade McConaughey, ja, ich glaube, seine Szenen sind wirklich gut. Ich glaube, weil er doch am ehesten die Rolle spielt, die eben meine Erwartungen unterläuft. Und ich wirklich einfach was anderes nicht gewünscht, aber vorgestellt habe für seine Figur. Ich dachte, das geht in eine völlig andere Richtung und am Ende ist er eben dann doch der moralisch integer ist. Man kann dann natürlich auch sagen, zu welchem Preis oder für welchen Preis, weil am Ende geht es eben nur darum, quasi hier so ein, was ist das, ein TiVo? Das ist auch so eine obsolete Technologie
mittlerweile. Festplattenrekorder.
Ja, genau, so ein Festplattenrekorder an seinen wichtigsten Klienten und besten Kumpel irgendwie da auszuliefern. Aber trotzdem, er ist eben integer und aufrecht. Das kann man eben von den meisten Figuren nicht behaupten, die dann eben ganz schnell umkippen, wenn es für sie opportun ist und sich eben eine bessere Gelegenheit bietet. Ja.
Toll besetzt, haben wir schon gesagt. Und auch, finde ich, eine spannende Überschneidung von so den zwei, von diesen zwei Comedy-Clans, die es gab in Hollywood. Weil man hatte ja einmal so diese Gang um Ben Stiller, Jack Black, Owen Wilson, die, glaube ich, als Brad Pack unterwegs waren. Mhm. Und irgendwie Vince Vaughn und Will Ferrell gehörten da auch noch zu. Und dann hattest du ja diese Gang um irgendwie Seth Rogen, James Franco, Danny McBride, Jay Baruchel und Co. Und eben auch Bill Hader, die sich in diesem Film, die in diesem Film eben aufeinandertreffen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, vielleicht so, dass das Beste aus beiden Welten irgendwie zusammentragen. Also so dieses sehr popkulturelle, auch so ein bisschen sehr Tempo rausnehmende eben einer Seth Rogen-Komödie, dass man eben mal über Renny Harlin-Filme reden kann oder auch ein bisschen härtere Drogenwitze machen kann, was ich glaube ich Stiller und Wilson nicht getraut hätten in ihren Komödien.
Ja.
Und dass das eben dann vermixt so mit dem Gaga-Humor, den Stiller und Co. eben eher vertreten haben. Mit so Filmen wie Voll auf die Nüsse oder Zoolander. Das fand ich jetzt als Beobachtung noch relativ, relativ interessant.
Ja, ich glaube, es war auch so relativ kurz nach den ersten großen Erfolgen, die eben Judd Apatow hatte, der eben auch bewiesen hat in den Nullerjahren, dass es eben möglich ist, mit Komödien, raunchy Comedies für ein erwachsenes Publikum wieder ordentlich Kasse zu machen. Ich meine, klar, die gab es auch schon Ende der 90er mit sowas wie American Pie und dergleichen, aber eben immer auf so einer Highschooler-College-Ebene und auch im Fahrwasser von Scream schwimmen. Und da waren eben meistens die handelnden Protagonisten Highschooler oder Frat Boys oder Girls oder wie auch immer. Und sowas für Erwachsene zu machen, war, glaube ich, noch ein vergleichsweise neues Ding. Mhm. Und ehrlich gesagt war es dann auch das wiederum 10 Jahre später schon wieder komplett obsolet. Weil ich gucke heute natürlich mit auf sowas wie Tropic Thunder und denke mir, nie im Leben würde man hierfür nochmal so viel Geld locker machen.
Ja.
Also man würde weder die Stars zusammenkriegen, noch das Budget, noch würde man, also und selbst wenn man es täte, würde man sagen, aber da muss es auch für 12-Jährige geeignet sein. Also irgendwie weichgespült sein. Und der Film macht ja in der Hinsicht sehr, sehr wenige Kompromisse, muss man sagen. Also es gibt ja kaum einen Gag, der irgendwie zu dreckig ist, der sich der Film nicht traut, ihn zu machen. Oder eben, ja, auch das böse Wort, die blöde Phrase, politisch unkorrekt zu sein. Und da möchte ich auch mal sagen, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich den Film hier so von rechter politischer Seite aneignen kann, als quasi Sprachrohr im Sinne von, das dürfte man heute ja alles nicht mehr sagen. Weil die Leute, die hier dumme Dinge von sich geben, die sind ja auch alle total dumm. Also ja. Irgendwie hat Ben Stiller in seiner Ansprache vor der Replik von Robert Downey Jr. ungefähr in 2 Minuten 20, 30 Mal das Wort retard oder retarded benutzt, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Das ist ja sowas von überzeichnet und überspitzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man das gucken kann und denken kann, ja, guck mal, cool, ist so lustig.
Haben wir es denen aber gezeigt.
Ja, ne? Nee, also klar, weil mein Empfinden natürlich, nachdem ich diese Szene gucke, ist, oh Gott, was für ein furchtbarer, dummer, ahnungsloser Mensch.
Eine Hollywood- ja, aber ich meine, das ist ja so ein Punkt, wo man häufig vorsteht, wo man sich eben auch fragt, wie die Sigma-Males, also wie viel die Sigma-Males von American Psycho überhaupt gesehen haben, um Patrick Bateman, sag ich mal, zu ihrem Posterboy zu machen. Das ist ja aber so eine Grundnahme, so ein Grundproblem, finde ich, bei dieser Vereinnahmung von Filmen oder bei dieser Politisierung von Filmen.
Also mein Gefühl ist immer, dass diese Bubbles, die politisch extremistisch gefärbt sind und sich Sachen zu eigen machen wollen, auch gerne mal einfach dekontextualisieren. Oh Gott, das wird das sehr, sehr akademisch und das alles gar nicht mehr funktionieren würde, wenn man eben da das Gesamtwerk betrachten würde. Das funktioniert eben nur, wenn man sich einzelne Momente und Gedanken rausnimmt und sagt, hier, komm. Genauso ist es und deswegen ist der Film nämlich unserer. Und natürlich, wenn man diese Szene rausnimmt aus dem Kontext des Films oder ansonsten so das Narrativ pflegt, ja, aber Ben Stiller ist der Held des Films, der Protagonist, der vorne auf dem Kinoplakat ist und deswegen automatisch ein Sympathieträger, ja, dann funktioniert das Ganze vielleicht. Aber wenn man natürlich ihn in dem Film beobachtet, was er für ein Schwachkopf eigentlich ist, in 90% der Szenen, die er zeigt. Er hat ja ganz, ganz wenige introspektive Momente, in denen man wirklich sagt, oh, wow, der Typ hat mehr auf dem Kasten als einfach nur grenzenlose Geltungsgeilheit und wirtschaftliche Bedürfnisse, wie auch immer. Funktioniert das natürlich alles nicht mehr. Aber natürlich, klar, wenn man so einzelne Szenen rauskraft und denkt, hier, guck mal, hier, da ist es, mein Credo, dann funktioniert auch die Greed is Good-Sequenz aus hier
Wall Street,
mit Gordon Gekko. Und da kann man natürlich sagen, ja, klar, hier. Aber wenn man den ganzen Rest des Films dazu guckt, den Oliver Stone-Film, muss man natürlich sagen, ist ein bisschen eklig.
Ne? Ach so, der ist gar nicht der
Held. Also Gier ist gar nicht gut. Und Gordon Gekko ist gar nicht der Held von Wall Street. Okay, schade.
Mello, ja, Tuck Speedman, der Autor des Kinderbuches Der Junge, auf den alle neidisch waren. Auch eine Seitbemerkung, die sich doch sehr auflassen hat.
Ich wusste aber, muss ich sagen, da bin ich auch vielleicht einfach simpel gestreckt, um jetzt mal so ein bisschen das Akademische hinter mir zu lassen. Also die ganzen Simple Jack Gags, die fand ich schon ziemlich gut. Ich glaube, diese Bühnenversion des Stückes in diesem Dorf da im Goldenen Dreieck. Ich weiß gar nicht, wo das genau angesiedelt ist, die Handlung, aber irgendwo zwischen Laos und Thailand, im Niemandsland da, irgendwo im Dschungel. Die fand ich nicht so hervorragend, aber wenn sie Clips zeigen aus dem Film oder eben Dialogzeilen zitiert, aber eben auch dieser animierte Pappaufsteller da in Matthew McConaugheys Büro, ich fand den schon ziemlich heiß, ehrlich
gesagt. Ja, ich bin sowieso großer Fan, würde ich sagen, der ersten Viertelstunde, der ersten 20 Minuten. Die Fake-Trailer sind ziemlich toll. Mhm. Die bleiben auch toll, finde ich, je häufiger man sie guckt, weil sie sind ja auf der einen Seite auch mal so ein Fenster eben auch, wie du es auch schon so ein bisschen angesprochen hast, in auch ein vergangenes Hollywood. Mhm. Weil diese Art von, also so Sylvester Stallone dreht halt nicht mehr Rocky, also nicht mehr Rambo 5. Gut, mhm. gut, das ist jetzt ein bisschen, er dreht ja Rambo 6 anscheinend gerade. Aber
tut er?
Ich meine da was gelesen zu haben.
Soll er mal.
Und auch diese Art von Furzkomödien mit Jack Black gibt es ja so auch nicht mehr, beziehungsweise wenn, landen sie direkt bei Netflix. Aber das ist schon alles sehr, sehr genau beobachtet. Die Trailer sind auch sehr, sehr gut gemacht und Satan's Alley mit Robert Downey Jr. und Tobey Maguire ist wirklich Chefskiss. Gewinner, also des Schreinen,
ja.
Gewinner des schreienden Affens bei den Filmfestspielen in Peking.
Den fand ich auch so on point. Ich habe wirklich herzhaft gelacht. Vor allem glaube ich, das ist noch eine Art von Film, die könnte in der Jetztzeit der Jetztzeit des Jahres 2025 noch existieren. Bei den anderen eben schon weniger. Und ich finde es eben besonders ironisch, hier einen Film mit Robert Downey Jr., der ja im selben Jahr Iron Man gespielt hat, zu gucken und eben auch diese Trailer zu blicken und denken, aha, okay, davor, das hat man eben im Jahre 2008 aus Hollywood-Perspektive so unter Mega-Franchises verstanden. Also das x-te Action-Sequel von irgendeinem abgehalfterten Hollywood-Star und eben sowas wie hier Nutty Professor Teil 3, The Clumps, also Fatty is Far Too, was hier eben Jack Black als Jeff Portnoy parodiert. Und das waren eben so die großen Geldbringer an den Kinokassen. Und klar, ich meine, wäre Tropic Thunder 2-3 Jahre später rausgekommen, wäre da eben wahrscheinlich einfach Marvel und DC-Parodien gestanden. Weil ich meine, 2008 war auch, glaube ich, das Jahr von The Dark Knight. Und ich glaube, spätestens das Jahr, in dem man wirklich sagt, okay, komm, alle großen Studios sagten, okay, wir schalten jetzt komplett um auf Franchises und am liebsten Superhelden-Franchises oder irgendwas mit Harry Potter. So,
ey Leute, Superheldenfilme, das ist das Ding. Also, es ist schon interessant, dass so gar kein Fantasy drin ist tatsächlich in diesen Trailern. Aber ja gut, du hast eben auch nur drei Hauptrollen. Und natürlich noch Brandon T. Jackson als Al Pacino, den tollen Rapper, der seinen Energy Drink an den Mann bringen möchte.
Booty Sweat.
Booty Sweat. aber er tappt sich so dann beim Lachen irgendwie dann wieder da drüber.
Ne? Du, ich fand ja seine Figur, auch weil sie eine der wenigen Figuren ist, die ja wirklich, zu der man wirklich auch einen Zugang findet, weil er ist halt, klar ist er affektiert und versucht vor allem noch zu Beginn eine Rolle zu spielen in mehrfacher Hinsicht, also irgendwie nicht nur als Schauspieler, sondern eben auch so im Leben. Aber man findet relativ guten Zugang zu der Figur. Von daher einer der wenigen, würde ich auch mal sagen, im weitesten Sinne Sympathieträger des Films. Und davon gibt's hier nicht allzu viele. Aber ich muss sagen, alle Gags um ihn rum fand ich ehrlich gesagt eher schal. Also dieses Referenzieren auf seinen Künstlernamen Al Pacino, ich meine, das ist ja ein selbsterklärender Gag. Also ich meine, dafür muss man nicht mal wahnsinnig Hollywood-ophil sein, um das zu verstehen. Aber dann kommt eben später irgendwie ein relativ langer Skit, wo eben verschiedene Al Pacino-Rollen referenziert werden. Und ich denke mir, ja, ich habe es verstanden. Mhm. Oder auch die Sache, ne, mit seiner, dass er eben noch nicht out of the closet ist, also irgendwie ein Homosexueller, aber sich eben noch nicht geoutet hat. Und Lance äußert unbedacht. Ja. Und dann ist am Ende eben Lance von NSYNC, der dann neben ihm sitzt bei der Oscar-Verleihung. Wobei, den Gag fand ich ganz süß, ehrlich gesagt. Also kann ich nichts gegen sagen. Aber alles andere, auch so die Reaktion von Robert Downey Jr. und den anderen, so von wegen, was? Du bist schwul? Bist du schwul oder was? Oder dachte ich schon,
Ja, da merkt man, dass 2008 hafte dieses Films, glaube ich, an. Also ist nicht ungefähr um diese Zeit auch diese Tom Cruise, John Travolta in The Closet-Folge von South Park entstanden?
Kevin, ja.
Wo Tom Cruise nicht aus dem Schrank von Stan rauskommen möchte.
Ich
glaube einfach so Homosexualitätsgags waren noch timey oder waren noch on point. Und da war man irgendwie noch so, der harte Straßenrapper ist eigentlich wer ganz anders.
Ja.
KIZ haben ungefähr, also gut, dass ihr Hurra, die Welt geht unter Album ist ja von 2014, aber selbst die haben sich da noch irgendwie dieses Stereotypenbildes bedient, des Straßenrappers, der eigentlich homosexuell
ist. Ich möchte auch nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, weil meine Erinnerung ist auch verblasst, also nicht mehr so wahnsinnig konkret ans Jahr 2008. Das ist jetzt auch immerhin schon mal eine nette 17 Jahre her. Das ist ja fast ein, ich möchte nicht sagen ein Menschenleben, aber man wird in der Zeit erwachsen. So, ist eine verdammt lange Zeit lang her, aber ich habe auch das Gefühl, man war sehr heiß darauf, seitens der Yellow Press, der Boulevardpresse, irgendwie die nächste Hollywood-Persönlichkeit zu outen. Und gerade bei Tom Cruise,
stimmt,
auf den sollst du ja auch gleich nochmal kurz zu sprechen kommen, war natürlich, ich glaube, riss dieses Interesse daran, ihn möglicherweise als jemanden zu demaskieren, der er eben wirklich ist und nicht der, der er vorgibt zu sein, war immer sehr groß und ist immer noch da, wenn auch mittlerweile in abgeschwächter Form. Weil ich glaube, mittlerweile gilt er auch so als Hollywood Elder Statesman und man will ihm nicht mehr zu nahe treten, aber 2008 definitiv auch noch so. Gerade im Tom Cruise-Kontext, ist das oder ist das nicht und was ist er eigentlich wirklich?
Und ich finde alles toll, was wirklich auch Teil dieses Film im Films Tropic Thunder ist. Also wir erfahren ja, das basiert auf einem Buch von eben Sergeant Four-Leaf Tayback, gespielt von Nick Nolte. Er ist einer von drei Menschen, der ein Buch geschrieben hat. Zwei davon wurden veröffentlicht, für eins wurden die Filmrechte gekauft. Die Dreharbeiten sehen wir hier. Und alles, was wir aus diesem Film sehen, finde ich auch wirklich ganz grandios. Also allein die Art, dass das Brandon T. Jackson, diese Person of Color, in diesem Film Motown heißt. Und wenn man dann weiß, dass ja ein weiterer Gag des Filmes ist, dass diese Mission so wohl nie stattgefunden hat, weil eben Mr. Tayback sich das alles ausgedacht hat, dann wird das ja alles nochmal witziger, so beim zweiten, dritten Mal gucken, weil einem dann auffällt auch wirklich, wie hirnrissig diese Handlung und diese Dialoge sind.
Ich finde es eben lustig, dass die Rollennamen, die Menschen in diesem Film im Film spielen, nicht weniger oder mehr absurd sind als die Rollen, die sie eben im wahren Leben tragen. Also ich meine, die sind ja fast alle, wie nennt man das, onomatopoetisch, ne?
Genau.
Also quasi sprechende Namen, ne? Also
genau.
Damien Cockburn, ja,
Rick Peck, Cockburn, genau.
Die Pimmel-Analogien gehen relativ weit in diesem Film. Interessant. Ich möchte es so gar nicht weiter werten und kommentieren.
Und auch die Art, wie Gewalt eingesetzt wird in diesen ersten 7 Minuten, das ist schon relativ hart, hat man auch das Gefühl, aber es ist irgendwie gleichzeitig auch doch sehr, sehr lustig, weil es ja irgendwie schon auch Tropen dieses Vietnamkriegsfilmes parodiert. Also irgendwie der Jay Baruchel, dessen halbe Gedärme irgendwie auf dem Boden liegen, aber der immer noch in der Lage ist, irgendwelche patriotischen Sachen zu rufen. Wie halt, fick dich, Charlie. Das ist schon ganz toll. Und Ben Stiller, der 50 Mal abgeschossen wird und die Platoon-Geste machen darf.
Jetzt muss ich natürlich dich als Filmemacher fragen, würde man sowas alles in einem Take drehen?
Eigentlich nicht. Und es sind ja auch Schnitte zu erkennen in dem im Film, aber der Immersion tut's ja keinen Abbruch.
Also ich muss sagen, das fand ich schon sehr, sehr, sehr charmant und bedient eben auch so meine kindliche Vorstellung davon, wie eben Hollywood-Dreharbeiten ablaufen, dass man eben viel, viel längere Sequenzen als einen Take dreht und nicht so, wie es eben in der Wirklichkeit ist, dass man eben sagt, okay, jetzt drehen wir von deiner Seite über die Schulter und dann, ne, machen wir ein komplett neues Setup und dann drehen wir von der anderen Seite über die Schulter die Dialogszene. Und der Film hier eben suggeriert, mutmaßt, also versucht darzustellen, dass eben quasi sehr, sehr komplexe Special-Effects-Sequenzen unter Einbeziehung von mehreren großen Stars und hunderter Stunt-Personen irgendwie alle in einem minutenlangen Take gedreht werden und am Ende noch abgeschlossen und gekrönt von einer Millionen-Dollar teuren Explosion, die man auch nicht wiederholen kann so schnell.
Und das Ganze sieht halt auch richtig toll aus, weil toll, jetzt mehr was von John Toll, gut in Szene gesetzt, ist ja ein Kameramann, der unter anderem auch Thin Red Line gemacht hat und Almost Famous, Braveheart, also das finde ich dann doch richtig gut, also weil häufig haben diese Actionkomödien ja auch das Problem, dass sie einfach nicht nach Actionfilm aussehen und Tropic Thunder, finde ich, könnte mit geschlossenen Augen, das sieht schon aus wie so ein Kriegsfilm. Also das passt schon alles. Das fand ich jetzt richtig beeindruckend beim Wiedergucken. Und man sieht auch, dass für eine Komödie relativ hohe Budget an fast allen Stellen.
Ja, unbedingt. Sehr hochwertig, sieht wirklich gut aus. Ich meine, ich war am Zweifel, ehrlich gesagt, immer gegenüber Ben Stillers Talenten als Autor, Regisseur, Schauspieler weniger, weil ich glaube, da hat er so für sich auch schon eine Nische entdeckt, die gut zu ihm passt. Der weiß schon, was er kann und was eben nicht so gut, was er nicht so gut kann. Aber als Regisseur und Autor dachte ich immer, naja, das war eben, finde ich, seit jeher ein Mixed Bag. Also alles, was ich von ihm gesehen habe, war so zu Teilen gelungen. Auch Tropic Thunder finde ich nicht durchweg berauschend, aber auf jeden Fall inszenatorisch dachte ich schon, hat er eine Menge drauf. Und das gilt für sowas wie Cable Guy genauso wie für das hier. Aber wie viel er drauf hat, hat sich, glaube ich, erst für mich so in den letzten Jahren gezeigt. Und ich glaube, für viele Menschen nach Escape from Dannemora, dieser Miniserie, ich glaube, mit 6 Folgen, die großartig ist. Also, wer die noch nicht gesehen hat, heißeste Empfehlung. Aber vor allem eben, wenn ich sehe, was er dieser Tage für Severance macht. Ich hoffe einfach mal und wünsche mir, also aus reinem Eigennutz, dass er überwiegend jetzt hinter der Kamera bleibt und einfach sehr, sehr schöne Bilder, Töne, Performances findet für uns und weniger selber lustig versucht zu sein. Weil ich glaube auch, Stiller macht so eine Art von Comedy, die hat auch rein altersmäßig ein Verfallsdatum. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht den Ü60-Stiller da immer noch rumhampeln sehen in irgendwelchen Romcoms und lustige Gags mit Jennifer Aniston machen lassen. Also da ist er für mich mittlerweile relativ raus.
Ich finde es sowieso, ich finde, Ben Stiller hat, wie du es auch gerade gesagt hast, eine wahnsinnig spannende Karriere. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen durch seine Filmografie, also seine Regiefilmografie durchgeschaut. Mhm. Ich habe von dir angesprochenen Cable Guy jetzt auch das erste Mal gesehen. Und du kannst, finde ich, alles, was du über Tropic Thunder sagen kannst, über fast alle seiner Filme sagen. Das sind sehr gut besetzte Filme, die auch so in ganz kleinen Details sehr funktionieren, die aber irgendwie das große Ganze ab irgendeinem Punkt so ein bisschen aus dem Auge verlieren. Und meistens ist es so ab der Hälfte des Films. Man hat so das Gefühl, also ich habe wirklich so das Gefühl, dass Stiller sehr, sehr gut ist, Expositionen von Filmen zu schreiben und so die Beginne von zweiten Akten. Aber dann verliert sich das irgendwie immer. Also Zoolander ist auch für die erste Zoolander halbe Stunde zum Beispiel richtig lustig. Muss ich wirklich auch so sagen, aber wenn dann in dieser großartigen Szene das Auto in die Luft fliegt, also nachdem die Models sich da Kaffee geholt haben und tanken waren, dann hört der Film halt leider auf, also so gefühlt. Und dann kommen auch nicht mehr so viele tolle Gags. Und auch Reality Bites ist auch für die erste halbe, dreiviertel Stunde ziemlich gut und auch ziemlich mitreißend. Und dann hat man so das Gefühl, dann denkt sich Stiller, ja, wie bringt man das zu Ende? Ach, ich mach mal eine Rom-Com draus. So.
Escape at Dannemora heißt die Serie, die ich gerade genannt habe. Entschuldigung, ich habe, glaube ich, Escape from Dannemora gesagt. Aber stimmt, ja, Zoolander hatte ich schon ein bisschen verdrängt. Auch das war ein riesengroßer Hit auf Video und im Kabelfernsehen, hat dann verspätetes Sequel bekommen. Mhm. Auch wiederum unter der Regie von Stiller, auch wiederum kein Hit. Genauso wenig wie Cable Guy eben ein Hit war. Also Cable Guy hat Geld eingespielt, aber da war eben auch unfassbar teuer, weil das war die Zeit, als Jim Carrey eben diese 20, 25 Millionen Dollar Gagen kassiert hat. Und dadurch wurde eben selbst eine schlichte, sagen wir mal, Buddy-Comedy unfassbar teuer. Und erstaunlich Stillers Karriere auch insofern, dass ich glaube, die Regiearbeiten zumindest zu einem großen Teil eigentlich, also nicht künstlerisch, aber wirtschaftlich defizitär waren letztendlich. Also für die Studios kein großer Hit. Aber er eben so als Schauspieler extrem gute Kasse macht. Ich meine, nicht zuletzt hier durch diese ganze Nachts im Museum-Franchise-Sache und andere Reihen, wo er eben mitwirkt. Und ja, meine Güte, also gut, wenn einen das eben über Wasser hält, so soll es sein.
Ja, er war schon so einer der Schauspieler, wo man halt vom Ben-Stiller-Film sprechen konnte, fand ich immer. Also du wusstest immer ungefähr, was du da kriegst.
Ja, und so. Er spricht eines, ich glaube, der Tiere in Madagaskar 2. Das war immerhin Nummer 1 der Kinokassen in Deutschland, ja,
ich glaub, 2008. Ich glaube, er ist Alex der Löwe.
Alex, ja, ist er, richtig, ja, genau. Und damit hat es ja Platz 1 geschafft. Mit Tropic Thunder, seinem Regiewerk, nur auf Platz 64, aber na gut. Man kann nicht alles haben.
Aber ich finde, alle Stiller-Filme sind immer so, nett gesagt, idiosynkratisch, vielleicht anders gesagt, ein bisschen rätselhaft. Weil man immer so ein bisschen davor sitzt und sich fragt, und für wen genau ist dieser Film jetzt? Und das macht es irgendwie auch sympathisch, weil auch bei Tropic Thunder, da kreisten wir ja auch schon um, denkt man sich, ja gut, aber wer soll diesen Film eigentlich gucken? So, weil für Stiller und Black-Fans, die sind halt, würde ich mal sagen, 4 bis 6 Jahre zu jung dafür. Und alle anderen müsstest du vielleicht auch erstmal überreden, in so einen Film zu gehen, weil das Poster von der Kinofassung auch, das verspricht jetzt nicht so ein knaller Film, sag ich mal. Da stehen halt Black, Downey Jr. und Stiller und gucken so grenzdebil und schreien.
Ja.
Und da würde ich, glaube ich, auch vorstellen und mir denken, und was genau soll das jetzt sein, Jungs?
Es ist, glaube ich, so ein Teil des Marketings, der auch für mich weniger gelungen zu sein scheint. Ich glaube, es soll so ein typisches VHS-Cover emulieren von so einem Söldnerfilm, als ich das gesehen habe. Also das war so mein Gedanke. Das ist so der wohlwollende Blick darauf. Der kritische ist der, den du auch gerade hast. So, dass ich denke, okay, was für ein lahmes Artwork und wie uninspiriert ist das denn? Und wen soll das bitte ansprechen? Jetzt aber irgendwie, als ich doch mal drüber geschlafen habe und ja, gut. ist ja eine Nacht her, dass ich den Film geguckt habe, bin ich heute Morgen aufgewacht mit dem Gedanken, ach nee, ich glaube, das soll sowas sein, wie irgendwie die Wildgänse kommen oder sowas in der Art.
Ey, das ist ein guter Gedanke. Dafür müsste es aber eigentlich ja gezeichneter sein, denke ich mir jetzt gerade so.
Ja.
Also
ja. Man wollte einfach seine neue Photoshop-Version mal ausprobieren.
Das Director's Cut-Cover ist ziemlich cool. Also das, auch da fragt man sich, was genau das sein soll. Hm. Also was für ein Film einen da erwartet. Aber da hat man eben diesen Soldaten-Badge von Four Leaf Tayback auf schwarzem Hintergrund.
Ja.
Und das sieht zumindest stilvoller aus, sag ich mal.
Und der Film war ja auch ein mittelgroßer Hit. Ich glaube auch, weil man sich beim Marketing ziemlich ins Zeug gelegt hat. Also ich habe viel zur Produktionsgeschichte oder zumindest das, was es so gibt, mal durchgelesen. Ich habe auch die erste Hälfte des Audiokommentars noch mal gehört mit Robert Downey Jr. in Character, was ich auch ganz lustig finde. Was ja auch hier im Film anspricht, ne, irgendwie I don't drop the character till I done the DVD commentary. Und so ist es eben auch. Robert Downey Jr. ist dabei, aber er spricht eben als seine Rolle, die er hier spielt. Sehr, sehr lustig. Mhm. Und ich fand eigentlich so die ganze Produktionsgeschichte relativ uninteressant bis unglaubwürdig. Also allem voran hier die Behauptung von Stiller, er habe diesen Film zu großen Teilen bereits während der Dreharbeiten für Empire of the Sun, also das Reich der Sonne von Spielberg, konzipiert, der ja von 87 ist, glaube ich.
Ja.
Und da habe ich mir auch gedacht, was, und dann gehst du 20 Jahre damit schwanger und kommst dann damit um die Ecke? Also ich dachte, das klingt mir so nach klassischem Mythmaking, so komm, ich habe das ja irgendwie, das ist ja so ein Passion-Project, also was ich schon mein Leben lang mit rumgetragen habe und jetzt endlich kann ich es machen, aber na gut, das ist irgendwie alles Bullshit. Aber was ich tatsächlich in der Produktionsgeschichte ganz interessant fand, war, wie groß das Commitment war von, ich glaube, Paramount ist das produzierende Studio hier, das Ganze mit wirklich ausgefeilten Marketing-Kampagnen zu unterstützen, irgendwie eigens aufgesetzten Website zu den Filmen, die hier beworben werden, also irgendwie Fatty's 2 und Satan's Alley, Scorcher 6 und dergleichen. Eben auch zu Simple Jack, ich glaube, die mussten sie wieder runternehmen, nachdem dann halt Interessenverbände gesagt haben, das geht so gar nicht, ihr macht euch hier über Mensch mit Behinderung lustig und ich höre euch, ich habe auch, weißt du, ich habe jahrelang mit Mensch mit Behinderung gearbeitet und tue es immer noch zeitweilig, also ich habe da größtmögliches Verständnis für, aber ist auch ein bisschen lustig. Aber natürlich hat man auch diesen Energy Drink auf den Markt gebracht, zumindest für eine befristete Zeit. Und ich glaube sogar in einer höheren Auflage, als es zunächst geplant war. Also man wollte das, glaube ich, erstmal so als Presse-Goodie verteilen und hat dann festgestellt, nee, lass uns das auch einfach in die Supermärkte bringen. Und ich mag diese Art von Commitment eines Studios zu einem Film oder zu einem Star oder zu einem Star-Regisseur wie hier Stiller. In dem Sinn, dass sie eben gesagt haben, offensichtlich, wir vertrauen dir so sehr, dass wir dir all diese Mittel zur Verfügung stellen. Und auch das, muss man ja sagen, fehlt dieser Tage ein bisschen. Das sieht man nur noch ganz, ganz selten.
Also was vielleicht sprechen würde für diese Idee, für diesen Punkt, dass Stiller diese Idee irgendwann Mitte der 80er, Ende der 80er hatte, ist, dass man ja auch 2008 sagen muss, dass die Idee, ein großes Vietnamkriegs-Epos zu produzieren,
richtig,
ja auch etwas anachronistisch erscheint.
Ja.
Weil der Film ist ja unzweifelhaft im Jahre 2008 angesiedelt, weil wir haben eben Diskussionen über die DVD, über die HD-DVD und die Blu-ray. Wir haben Festplattenrekorder, wir haben DVDs von The Queen. Wir haben sowieso irgendwie eine gewisse Obsession mit so Judi Dench und allgemein so britischen Prestigeproduktionen oder allgemein so Prestigeproduktionen. Es wird uns unter anderem auch erzählt, dass Danny McBride, der hier den Special Effects Guy spielt, dass der seinen ersten Job bei Driving Miss Daisy hatte und da irgendwie seinen rechten Daumen verloren hat. Das sind so diese kleinen schönen Charaktermomente. Dass ein Kamera war, dass es in ein Auto Judi Dench umgenietet hätte, wie es in der deutschen Synchrofassung heißt. Aber ja, trotzdem, könnte natürlich auch Teil des Gags sein, aber trotzdem fragt man sich, und warum genau produziert ihr im Jahre 2008 einen Vietnamkriegsfilm?
Ja, der Humor schießt schon in wilde Richtung und vielleicht tatsächlich kann es auch daran liegen, dass eben der Film noch so in seiner Geisteshaltung sehr stark in den 80ern verortet ist.
Ja.
Und eben in dieser Art von Kino, vielleicht hat man sich da auch in Hollywood vielleicht mehr bedroht gefühlt durch quasi eine britische Invasion britische Filme. Ich bin mir auch nicht sicher, du hast ja recht, weil auch die Spitzen so Richtung Damien Cockburn hier, der von Steve Coogan gespielt wird, sind ja auch sehr, sehr scharf. Und ich möchte sagen, fast unnötig scharf, weil ich mir denke, was kann denn der Typ dafür, dass er aus England kommt oder aus dem Empire? Also der ist ja nicht, der wirkt ja eigentlich wie ein komplett korrekter Kerl. Der, klar, wirkt der überfordert mit dem Szenario, mit der Situation. Der verantwortet da einen 100-Millionen-Dollar-Film mit drei Diven in den Hauptrollen. Aber der scheint doch eigentlich eine ganz korrekte Nummer zu sein, also ein relativ stabiler Typ. Und trotzdem wird eben immer nur darauf rumgeritten, dass der Brite sei und einen lustigen Namen habe und komplett inkompetent sei. Und dann muss er sich sogar noch von Bill Hader eine verpassen lassen. Also, naja, gut. Bill Haders Figur ist auch für fast nichts gut, muss ich sagen. Außer dann irgendwie in letzter Konsequenz auch noch selber gedemütigt zu werden am Ende des Films, ja.
Ich finde, Bill Hader spielt diesen Stiefellecker schon ziemlich toll. Mhm. Also diesen komplett opportunistischen Typen, der einfach immer zu dem die Fahne hochhält, der gerade in der Machtposition ist. Mhm. Also der eben erst Cockburn gut zuredet und auch sagt, naja, das passt schon alles, also Les Grossman hat schon mehr Probleme gerade, das wird schon, um sich dann wieder umzudrehen und eben zu brüllen, nein, Damien, bei allem Respekt, Les Grossman hat den Dschungel nicht abgefackelt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, ich habe den Film jetzt auch auf Englisch geguckt, aber die deutsche Synchro ist schon sehr, sehr gut.
Aha.
Was natürlich komplett verloren geht, ist eben die ganze Gag, also der Hauptgag der Robert Downey Jr. Figur, dass Robert Downey Jr. einen australischen Akzent mimt und dann da so ein ja, Jive-Sprech draufpackt. Mhm. Und das sind schon auch irgendwie lustige Momente, wenn diese beiden Akzente ineinander clashen. Das hat man im Deutschen größtenteils gelassen. Also wenn er in der deutschen Fassung im Charakter ist, dann brüllt er einfach ein bisschen mehr und spricht ein bisschen abgehackter. Aber das ist schon eine sehr engagierte Synchro, die auch die Schimpftiraden von Les Grossman sehr kreativ und sehr, sehr gut übersetzt.
Ja.
Kommen wir doch mal zu Les Grossman.
Les Grossman, ja, der Name ist Programm. Ich weiß nicht, er ist wirklich auch gross. Er ist sehr, sehr unangenehm tatsächlich. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, wenn es die Intention der Filmschaffenden war, ihn so widerwärtig wie möglich zu zeichnen, Mission accomplished, kann ich da nur sagen, tatsächlich sehr, sehr gut gelungen. Ich ziehe allerdings ganz, ganz wenig viel Vergnügen so auf so einem Humor-Level aus seiner Figur. Wie geht's dir?
Das geht mir ähnlich. Ich habe gestern noch mit einem Freund telefoniert und wir haben auch kurz eben über Tropic Thunder geredet und ich habe eben die Frage gestellt, wie lustig ist diese Les Grossman-Figur eigentlich, beziehungsweise was für Gags werden mit ihm gemacht?
Ja, ja, vor allem Jahre nach Me Too, ne, mit so Blicken irgendwie auf Personal wie Scott Rudin oder Harvey Weinstein.
Genau.
Ja.
Der Hauptgag ist natürlich, dass das Tom Cruise ist, der da in einem Fatsuit steht und Dinge macht, die Tom Cruise-Persona, wie wir sie kennen, nie machen würde. Also fluchen und unflätig sein, Leute erpressen. Das macht ja nicht die gute, clean Hollywood-Tom Cruise-Persona, die wir so kennen aus
Mission Impossible, Jerry Maguire. Er wird sich öffentlich machen, ja.
Genau, also er wird's nicht so machen in dem Sinne, wie wir ihn kennen, wie wir ihn als Medienpersona wahrgenommen haben. Leider ist da nicht so viel mehr Humorpotenzial. Also irgendwie, das hat natürlich einen großen, sag ich mal, intertextuellen Witz, wenn man eben weiß, da stehen sich Tom Cruise und Matthew McConaughey gegenüber und Tom Cruise erklärt Matthew McConaughey, wie geil es ist, ein Privatjet zu haben. Aber ja, es sind schon, man würde sich so wünschen, dass sie mehr daraus machen. Wie ich mir an vielen Stellen auch denke, dass ich mir wünsche, dass sie mehr aus der Robert Downey Jr. Figur machen würden.
Ja. Es ist für mich einfach ein bisschen zu viel Inside Baseball. Vielleicht insofern, dass ich wirklich das Gefühl habe, da versucht man eher sich selber zu amüsieren als das gemutmaßte Publikum. Wenn eben J.B. Rochelle über die Vorzüge von Rennie Harlan-Filmen, allem voran Cliffhanger oder Fort Fairlane, spricht, dann ist das einerseits natürlich befriedigt, dass der Nerd in mir, andererseits habe ich eben auch eine Möglichkeit, auf das humoristische Potenzial darin zuzugreifen. So geht es mir ja bei den meisten Sachen. Also der Film referenziert ja an allen Ecken irgendwelche Vietnamkriegs-Epen, World War II-Filme. Also schon allein die ersten 10 Minuten decken ja alles ab, von Apocalypse Now über Full Metal Jacket bis hin zu Saving Private Ryan. Ich habe Möglichkeit daran teilzuhaben, weil ich eben diese Filme kenne, weil ich auch die Persönlichkeiten dahinter kenne, weil ich die Stories hinter den Produktionen dieser Filme kenne, wenn ich ein bisschen investiert bin in Hollywood-Filmgeschichte. Und da, also ich glaube zumindest im Jahre 2008, und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir uns jetzt im Jahre 2025 befinden, hat die Situation nicht maßgeblich verbessert, habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen außen vor zu sein. Da will man mal sagen, ach, hier komm, wir parodieren mal, ne? Ihr wisst schon, wen ich meine. Und der macht doch, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich habe das Gefühl, ich bin einfach da außen vor. Und mittlerweile verstehe ich es besser, eben nach den ganzen Skandalen um Weinstein, Rudin und andere Filmschaffende, die eben quasi ausbeuterisch unterwegs waren und Leute missbraucht, übergangen und ausgenommen haben. Aber das macht es nicht besser oder irgendwie lustiger.
Sehr gut formuliert. Also das ist vielleicht aber eine Sache, die ich Tropic Thunder grundsätzlich geben würde. Abseits von seinem komödiantischen Potenzial hat er es doch geschafft, sehr viele Diskurse, die wir erst so 10 Jahre später geführt haben oder groß in der Öffentlichkeit geführt haben, hier in diesem Film schon anzubringen und eigentlich auch zu beenden. Also über die Besetzung von Leuten zu reden. Also ich meine, Oscars So White und sowas war ja, glaube ich, 2014 oder 2015.
Ja, ja.
Und hier uns auch schon mal darauf hinzuweisen, also dieser Satz von Brandon T. Jackson, wenn er eben irgendwann zu Robert Downey Jr. sagt, naja, es gab nur eine gute Rolle für einen Schwarzen in diesem Film und die ging an den weißen Australier. Das ist schon relativ zusammenfassend und das ist auch, bringt auch, glaube ich, sehr viel auf den Punkt. Und da kommt, kann man natürlich wieder sehr gut mit deinem Inside-Baseball argumentieren. Das scheint vielleicht wirklich einer der wenigen Filme zu sein, wo wirklich eine Industrie vor allem den Finger auf sich selber gelegt hat. Ist dann aber sicherlich, um es noch irgendwie für ein Massenpublikum schmackhaft zu machen, nicht so derbe oder böse sein konnte, wie es eben hätte sein können.
Ja, ja.
Weil ich meine, man vergisst das vielleicht hier und da mal so, aber irgendwie, dass Alec Guinness in Lawrence von Arabien irgendwie den Prinz aus der Wüste spielt.
Ja.
Oder Charlton Heston eben Moses spielt. Ja, das ist aus heutiger Sicht natürlich fraglich. Wir hatten ja jetzt gerade die große Diskussion um Emilia Perez, wo eben die Frage gestellt wurde, darf ein französischer Regisseur ich möchte es gar nicht vertiefen, aber darf ein französischer Regisseur einen Film über mexikanische Leiden und Probleme drehen?
Der, Klammer auf, nach eigener Aussage überhaupt kein Interesse an Mexiko hat, Klammer zu.
Genau. und das sind, da wirst du mehr wissen als ich, weil ich meine, ich war kein Quark im Schaufenster mehr, aber so ungefähr zu dieser Zeit. Ich erinnere mich nicht, dass um 2008 bis 2012 rum Diskussionen geführt wurden, sollte dieser Schauspieler, diese Schauspielerin diese Rolle überhaupt spielen. Das war ja noch die Zeit, wo man irgendwie gesagt hat, oh wow, Daniel Day-Lewis hat das gemacht, cool.
Jein, ich glaube, es war einfach nicht mehr so präsent. Also es war auf jeden Fall weit weg von der kompletten Normalisierung, bis zu Beginn des New Hollywood Cinema einfach herrscht, dass man eben das als gegeben hinnahm, dass zum Beispiel britische oder osteuropäische SchauspielerInnen alle jede Ethnizität spielen konnten und wenn eben mal die Gesichtsfarbe ein bisschen zu hell war, dann schmierte man sie eben ein bisschen dunkler. Also ich meine, ich glaube, dieser Unsitte ging man jahrzehntelang aus dem Weg, aber ich muss sagen, wenn sie aufschlug in so Filmen wie Die Geisha, wo dann einfach japanische Figuren Schauspielerinnen taiwanesischer und chinesischer Herkunft besetzt wurden. Ich glaube, also da kann ich mich dran erinnern, zumindest in den Nullerjahren, dass diese Diskussion nochmal aufbrandete, dass man das doch bitte nicht tun sollte. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, auch das scheint, vielleicht ist das auch wiederum in der früheren Hollywood Ära verortet, diese ganze Diskussion. Ich weiß auch nicht, ob die 2008 so on point war. Ich finde gut, dass der Punkt gemacht wird, dass es eben diesen Dialog gibt zwischen Brad T. Jackson und Robert Downey Jr. Er fühlt sich etwas redundant an im Jahre 2008. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dem besonders viel Beachtung geschenkt zu haben, weil ich dachte, ist doch selbstverständlich. Ich finde es auch interessant, das nochmal aufzubringen, weil ich glaube, es einfach ein wesentlich weniger akutes Problem ist, als die Tatsache aufzubringen, die, wie ich finde, 2008 sehr viel akuter noch war, dass eben Menschen ohne Behinderung, vorzugsweise Menschen mit Behinderung spielen, wenn sie denn eben, oder einer geistigen Einschränkung, wenn sie denn eben gerne Filmpreise abstauben wollen. Und das macht ja dieser Film auch. Also nichts hieran ist subtil irgendwie oder wahnsinnig smart. Ich glaube, andere Filme haben das auch schon gemacht und vielleicht auch konsequenter, wie in einem völlig anderen Kontext Walk Hard. Aber ich finde gut, dass es mal erwähnt wird. Und wenn schon, dann bitte auch in der großen Hollywood-Studio-Produktion quasi so da rein sneakt und irgendwie damit eben auch Leute erreicht, die vielleicht einfach nur, Fress und Kotz und Sleaze-Gags sehen wollten mit Jack Black. Warum nicht? Also
Jack Black ja auch nicht wohl die erste Wahl gewesen für diesen Film. Ich habe mal gelesen, dass es eigentlich Owen Wilson spielen sollte, der aber dann, glaube ich, unter sehr starken psychischen Problemen litt zu dieser Zeit und eben deswegen die Rolle nicht übernehmen konnte. Und ich habe dann immer irgendwie im Kopf, wie dieser Film aussehen würde, wenn Owen Wilson das gespielt hätte. Mhm. Also man weiß natürlich auch nicht, was für Drehbucharbeit oder Charakterarbeit dann eben bei der endgültigen Besetzung von Jack Black noch passiert ist, aber diese Rolle wirkt doch auch, wie sie gespielt ist, sehr für mich auf Jack Black zugeschnitten. Also so, weil ich Owen Wilson auch immer als eine andere Comedy-Persona im Kopf hatte. Weil das war ja so der schlachsige, nette, lustige eigentlich.
Ja, ich glaube, was so seine Körperlichkeit und sein Auftreten betrifft, ist er wahrscheinlich näher an Eddie Murphy als Jack Black an Eddie Murphy ist, aber weil natürlich auch genau Eddie Murphy und Owen Wilson beide relativ schlanke Menschen sind und eben Jack Black dies nicht ist. Und der Witz ist natürlich, dass er eine adipöse Familie spielt und zwar alle Familienmitglieder ein bisschen vielleicht schwächer ist und nicht so wirkt, als wenn das
ja,
jetzt ein Owen Wilson gemacht
hätte. Das ist ein guter Punkt, ja, das ist ein guter Punkt, du hast recht. Ich dachte nur eher daran, ich glaube nicht, dass Owen Wilson diese Brachialkomödien gespielt hätte.
Ja.
Aber da vermixe ich vielleicht auch gerade zu sehr einfach Schauspieler mit der Rolle. So, Robert Downey Jr. ja auch nicht diese Charakterrollen gespielt hat, für die er hier gecastet ist. Und der ja auch nicht diese Actionfilme gemacht hat.
Ja, ich glaube, die Qualitätsgefälle und Anstiege in Owen Wilsons Karriere sind auch massiv. Und ich glaube, für Geld macht er alles, gute wie schlechte Sachen. Deswegen, also ich hätte ihm schon zugetraut, dass er auch diese Rolle hätte spielen können und auch übernommen hätte, klar. Aber Jack Black wirkt hier tatsächlich auch perfekt gecastet. Also er ist auf jeden Fall in dieser Rolle nicht eine Figur, von der ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwann auch das Gefühl habe, der sei hier fehl am Platz. Also ich finde, er passt sehr gut hier rein und auch diese Bedingungslosigkeit, mit der er diese Rolle spielt, die eben überhaupt keine Rücksicht nimmt, eben auf seine relativ große Körperfülle und sich da eben entsprechend lächerlich zu machen. Ich meine, dazu gehört eben auch ein großer Star, ehrlich gesagt, von Jack Black war 2008 ein großer Star, der hat in Megaproduktionen mittlerweile mitgespielt, School of Rock, aber School of Rock ist relativ klein, nehmen wir King Kong, meinetwegen. Mhm. Der war ein großer Star, der konnte sich das eben auch erlauben, zu sagen, ach komm, scheiß drauf, ich sehe eben aus, wie ich aussehe und mache eben das Beste draus und zahle mir bitte die $10 Millionen dafür. Also ich finde es sehr gelungen und ich kann auch innerhalb der Besetzung niemanden entdecken, von dem ich sage, ich hätte da eine andere Person sitzen, stehen, agieren, sehen wollen. Vielleicht sogar manchmal zum Nachteil des Films, weil es gibt tatsächlich so zwei, drei Gesichter hier wie Bill Hader oder wie ein Steve Coogan. Wir haben über Steve Coogan ja auch ein bisschen gesprochen vor Jahren, als wir über 24-Hour-Party-People sprachen.
Stimmt.
Aber ich bin eben auch seit Alan Partridge Tagen seiner alten Channel 4 Comedy-Serie, da gab es verschiedene Formate, ein riesengroßer Fan von ihm. Und ich finde es eben auch ein bisschen schade, wenn er in so kleinen Rollen verbraten wird, weil er ist ein wirklich großartiger Komiker und er hat hier leider, er hat eine Menge zu tun, solange er da ist, muss man ja sagen. Aber wenn er dann nicht mehr da ist, und das ist relativ früh, eben gar nichts mehr, außer hier als Kopfprothese zu dienen für Ben Stillers Gag mit dem, ich leck mal hier am offenen Hals, wo ich auch, muss ich es ganz ehrlich sagen, sorry, stand auf mein Haupt sehr, sehr lachen musste.
Ja, warmer Mais-Sirup mit Blutgeschmack. Ja.
Es ist auch wirklich gut gespielt von Stiller, muss ich sagen, wo er so merkt, so, das schmeckt aber gar nicht süß. Ach komm, egal, ich muss jetzt hier in Character bleiben. Wie er auch zunehmend die Zuversicht oder die eigene Überzeugung verliert daran, dass eben das, was er sich so vorstellt, nämlich, dass er jetzt wirklich in einem echten, quasi immer nur noch in einem für ihn quasi inszenierten Rahmen bewegt, immer mehr und mehr verliert. Und ich finde, das ist tatsächlich auch ist sehr gut gespielt, muss man sagen.
Sind wir nicht alle ein bisschen Apocalypse Now?
Ich gucke gerade durch meine Notizen, was wollte ich da noch erwähnen? Nick Nolte, finde ich, ist ein Segen für diesen Film, auch ein bisschen wenig drin. Ich finde, ehrlich gesagt, so der Moment der Maskierung ein bisschen schade, also in dem Moment, in dem ihm da quasi durch einen blöden Zufall die Haken abgenommen werden und er eben nicht mehr behaupten kann, zumindest nicht glaubwürdig, dass er eben seine Hände verloren hat. Damals bei diesem Kriegsabenteuer. Ich finde die Szene lustig, aber eben auch ein bisschen schade, weil es seine Figur so entmystifiziert. Und ich fand ihn eben vorher so als beinahe mystisch verklärte Figur, die da so im Hintergrund sitzt und eben dann sagt so, ihr wisst gar nicht, wie es ist, 100 Leute sterben zu sehen im Kugelhagel. Schade. Den Teil fand
finde
ich besser.
Ich fand es auch besser. Ich finde aber, wenn man den Film erneut guckt, werden diese Aussagen in ihrer Plattheit und in ihrer Beliebigkeit irgendwie nochmal mehr entlarvt. Also genauso wie man dann merkt, dass eigentlich alle diese Filmdialoge aus dem Film Tropic Thunder auch irgendwie mit so einem Kriegsgenerator geschrieben worden sind. Also, dass einfach Leute rumlaufen und irgendeinen Stuss in die Landschaft brüllen. Wie halt, dass man hofft, dass der Kevin, also der von Jay Baruchel gespielte Figur, dass er nicht als Jungfrau stirbt. Und wenn man diese Mission überleben würde, würde man erstmal in ein Bordell mit ihm gehen. Und ich dachte, ja, das ist auch wirklich total dämlich. Da hätte eigentlich irgendein vernünftiger Mensch mal drüber lesen müssen und sagen müssen, wirklich Leute? Also so das, was bei Relotius dann irgendwann passiert ist. Also dass man diese Reportagen drüber liest und sich fragt, jetzt wirklich vorlief. Ist das wirklich passiert? Und deswegen finde ich, ich gebe dir total recht, ich mag Nick Nolte auch lieber in der Rolle des Vietnam-Veterans, aber seine Aussagen gewinnen in ihrer Beliebigkeit doch ein bisschen dazu, wenn man um den Twist dieser Figur weiß.
Ja.
Mit tollen Aussagen wie, ich weiß nicht, wie diese Waffe heißt. Ich kenne nur das Geräusch, die es macht, wenn es Menschen umbringt.
Ich glaube, da hast du einen Vorteil, weil ich hatte tatsächlich vergessen, diese Wendung, in der er eben quasi als Hochstapler demaskiert wird. Deswegen konnte ich das nicht so genießen. Aber ich beim nächsten Mal, also gut, ich gucke den Film jetzt in schöner Regelmäßigkeit alle 9 Jahre wieder. Das nächste Mal dann eben 2033 und dann versuche ich drauf zu achten. Oder 2034.
Es könnte halt natürlich so eine Anspielung sein, irgendwie auf hier J.T. Leroy mit seinem hier The Heart is Deceitful Above All Things. Also dieses sehr mitreißende Missbrauchs- und Suchtdrama, wo dann eben auch rauskam, dass J.T. Leroy eben gar nicht existierte, sondern eben nur eine literarische Persona war, um eben authentischer Bücher zu verkaufen.
Ich glaube, das kommt häufiger vor, als wir alle so ahnen, glauben, befürchten und wir wollen es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Mhm. Ja. Nee, gutes Ding. Und auch, also, wie gesagt, ich bin dem Film wohlgesonnen. Ich würde ihn jetzt auch nicht so in meine Lieblingsfilmecke stellen. Dafür hat er einfach zu viele Schwächen, aber auch sehr, sehr viele echt lustige Momente. Und ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte mich nicht mindestens irgendwie 10, 12 Mal wirklich schlapp gelacht an einigen Stellen. Es gibt auch so dieses, also der klassische Humor, der ja bei mir also nicht immer funktioniert, aber wenn er gut gemacht ist, funktioniert, ist diese Dinge, die einfach sehr unlustig beginnen oder als eher schwacher Gag beginnen, die mit so einer Konsequenz verfolgt werden. Die Gags, wie eben der Rechen-Gag in Cape Fury, der klassischen Simpsons-Folge, ne, in der Rechen tritt. Und der erste Rechen, auf den er tritt, ist eben nicht lustig und der dritte vielleicht auch noch nicht, aber wenn er auf den 7. oder 10. tritt, ist es eben lustig. Und genauso habe ich eben auch diese Szene mit Robert Downey Jr. dann am Ende in diesem Gefangenencamp, in dieser Baddie-Siedlung da wahrgenommen, als er sich da eben als Bauer versucht, da reinzuschleichen und eben in diesem Kauderwelsch spricht, weiß ich, ob das Thai sein soll oder Kantonesisch oder was weiß ich, irgendwas. Und ich dachte, ja, okay, es ist auch nur, ja genau, bedingt lustig, hat auch immer so ein Geschmäckle, wenn dann eben Menschen sich irgendwie über kulturelle Eigenheiten, Ethnizitäten oder deren Sprache irgendwie lustig machen. Aber das wird dann eben auch so lange vorangetrieben, bis er dann eben nur noch kompletten Schwachsinn von sich gibt, dass ich es irgendwann eben auch lustig fand. Und ich glaube, da hilft auch der Director's Cut ein bisschen, weil da sind diese Szenen noch sehr, sehr viel länger als in der Kinofassung. Ja.
Da stolpert er dann immer wieder über seine eigene Bühnentheatralik. Weil natürlich jeder Satz nicht einfach nur ein Satz sein darf, sondern eben auch als Monolog herhalten muss.
Es ist eben, der Gag hat ja sogar nochmal eine zusätzliche Ebene, weil wir eben auch davon ausgehen müssen, dass auch die Bad Guys, die im goldenen Dreieck sind, der Anspruch an ihre eigene Sprache oder wie, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, so gering ist, dass sie ihm das eben lange, lange Zeit abnehmen, bis er dann eben sagt, ich muss zurück zu meinem Mohnfeld und die dann sagen, aber eben warst du doch noch Reisbauer. Und dass diese ganze Tatsache, dass er eben unglaublichen Quark spricht, also sich da vernuschelt, überhaupt keine Rolle spielt, aber dieser Versprecher mit dem Reis und dem Mohn, der ist es, der ihn entlarvt. Also fand ich auch tatsächlich sehr
gut. Denn er baut eigentlich Blei an.
Ja, ich habe jetzt den Witz zu Tode analysiert und malträtiert und obduziert und tut mir ein bisschen leid, sollte man nicht machen.
Ich mag den Soundtrack noch ganz gerne, weil er auf der einen Seite, glaube ich, in jedem normalen Film, würde ich sagen, gehört man eigentlich gestraft, wenn man Sympathy for the Devil von den Rolling Stones verwendet. Aber alle Songs, die diesem Film sind, passen dann doch wiederum auch sehr gut, weil es eben auch so typische Vietnamkriegsfilme teilweise sind. Und ich mir auch denke, ja, als Kommentar funktioniert das auch sehr gut. Also ob ich so hier There's Something Happening Here in einem normalen Film abseits von Lord of War durchgehen lassen würde, weiß ich nicht. Aber hier finde ich es voll okay. Es fehlt eigentlich noch Fortunate Son Clarence Clearwater. So, um so wirklich so die Vietnam-Playlist komplett zu machen.
Stimmt, der fehlt dann noch. Es gibt einen kleinen Star Trek-Moment. Ben Stiller guckt hier abends da im Dunkeln auf seinem tragbaren kleinen Fernseher Arena, wo Kirk gegen Gorn kämpft. Tolle Folge tatsächlich. Ich kann verstehen, dass er davon so gerührt ist. Und ich fand tatsächlich auch diese Parodie auf eine, ich weiß gar nicht, ob es so konkret eine Academy Award-Parodie ist oder ob es einfach nur irgendeine Preisverleihung ist. Auf jeden Fall, ja, sagen wir mal, da wird eine Art Oscar verliehen und man sieht
das ist
eben,
der Oscar, das sagen sie auch.
Ach so, das ist der Oscar. Und ich glaube, unter anderem sind nominiert neben Tuck Speedman eben John Voight und Tobey Maguire und Sean Penn, der, ich glaube, in diesem Bild da, in diesem Still eine Knarre hält oder sowas, und sich an die droht sich zu erschießen und Tom Hanks in einem Rollstuhl sitzen. die leider keine Cameos haben hier in diesem Film, aber na gut, man muss ja natürlich trotzdem die Rechte für deren Abbild kriegen und ich finde dann gut, dass zumindest anscheinend Penn und Hanks und Maguire sowieso zu dem Zeitpunkt ihrer Karriere den Humor besaßen und gesagt haben, ja komm, mach mal.
Ja, Penn war vielleicht noch etwas vorsichtiger, wirklich mitzumachen, weil er hatte ja ein paar Jahre vorher den etwas katastrophalen Inside Hollywood gedreht.
Ja.
Mit, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, mit Robert De Niro von Barry Levinson.
Ja.
Der nicht so lustig ist und der auch, es ist auch ein sehr interessanter Film, wo man sich auch denkt, warum genau existiert das?
Hollywood-Parodien sind schwierig, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich finde, diesen ganzen Austausch mit irgendwie weiße Schauspieler spielen schwarze Rollen oder Rollen, die für andere Identitäten gedacht sind, auch so ein bisschen, ich finde ihn ein bisschen unzeitgemäß oder ich glaube, man hätte ihn auf eine andere Art und Weise einbringen sollen, diesen Film. Aber andererseits, ich bin, wie schon gesagt, froh darum, dass es eben in einem großen, effektreichen, stargespickten Comedy-Spektakel von und mit Ben Stiller und verliehen von Paramount passiert, in das anscheinend sehr, sehr viele Menschen reingegangen sind ins Kino, zumindest in den USA, und eben nicht in Filmen wie dem von dir genannt, also was auch Hollywood-Parodien sind, die aber keiner guckt. Und das ist ja das Schicksal der meisten Hollywood-Parodien. Das ist Burn, Hollywood Burn, ist auch keine Sau reingegangen. Da gibt es auch sehr viel bessere Filme wie Living in Oblivion über den Alltag von eines Independent-Filmschaffenden, gespielt von Steve Buscemi. Das sind tolle Filme. Also, aber
oder auch The Player natürlich.
Ja, genau, aber das ist halt schon wieder so die Arthouse-Ecke, wo das sind Achtungserfolge. Da geht dann auch zwar deine Mama rein oder dein Opa oder vielleicht auch du selber oder ich. Aber eben nicht, da gehen nicht die großen Massen rein. Da geht man rein, um quasi so den eigenen Intellekt sich streicheln zu lassen. Mhm. Und eben, da zieht man keine Externen an, die sich vielleicht auch über Dinge mal Gedanken machen, über die sie sich Gedanken machen sollten. Und deswegen, ich bin froh, dass diese ganzen Sachen hier drin sind. Und wer das falsch versteht oder sich aneignet von falscher Seite, sollen sie doch machen. Ich finde, hier ist gar nichts unwoke oder so. Es ist, ein Film, den du... Nee. Ich weiß nicht, ob du den heute noch so machen könntest. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, das hat weniger mit der politischen, ideologischen Haltung unserer Ära oder unserer westlichen Welt, falls man die noch so überhaupt als solche bezeichnen kann, jetzt wo sich gerade so irgendwie Dinge so gerade so ein bisschen zerfasern politisch.
Neue Ideologien
der neuen westlichen Welt, ob man das irgendwie noch so nennen kann. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, es hat eher damit zu tun, dass sowas nicht mehr in die Kinos käme, einfach wegen aufgrund unserer Medienlandschaft, die sich komplett verändert hat. Weil für sowas wäre einfach gar kein Geld mehr da. Und keiner wird das bewerben. Das würde bei Netflix aufschlagen irgendwo und Menschen würden sagen, ach guck mal, das ist ein neuer Ben Stiller-Film. Und eine Stunde später war da ein neuer Ben Stiller-Film? Mhm. Ach egal.
Ja, was sicherlich aber ja auch ein Grund ist, dass diese Ben Stiller-Filme so auch nicht mehr existieren irgendwie seit 2014. Also weil wir haben ja gesagt, Zoolander 2 hat schon wirklich gar keinen mehr interessiert. Das war auch kein guter Film. Aber der ist dann ja auch sehr schnell zu Netflix abgewandert und hat dann da eben in Noah Baumbach-Filmen mitgespielt.
Ja.
Ja.
Das ist auch nochmal eine interessante Diskussion für einen anderen Tag, wann eben diese Kabelfernsehen oder Videohits wie jetzt ein Zoolander oder ein Austin Powers und dergleichen, die eben im Kino ziemlich hart floppen und dann aber tatsächlich auf Home Video oder Blade Runner sehr, sehr viel Geld einspielen, warum deren Sequels im Kino dann trotzdem meistens nicht funktionieren, aber in Ausnahmefällen wie im Falle von Austin Powers eben doch. Das hat mich auch mal interessiert, aber ich glaube, darüber könnte man tatsächlich eine akademische Abhandlung schreiben.
Ja. Ich würde nur ganz verknappt, glaube ich, sagen, ich glaube, Austin Powers, da haben sie sich einfach nicht so viel Zeit gelassen. Der kam ja relativ fix nach dem ersten Teil. Stimmt, aber Zoolander
vergingen 13, 14, 15 Jahre oder so, ja.
Und da muss man, also da zitiere ich dann irgendwie gerne nochmal Wladimir Kamina, der immer meinte, welcher erwachsene Mensch interessiert sich denn dann noch für Superhelden und für Zoolander? So, also er hat nicht Zoolander gesagt, aber es gibt so ein Video, wo er durch eine Videothek rennt. Und sich darüber beschwert, dass er gerne mit seinem Sohn Aliens vs. Predator sehen wollte. Das aber nicht ging, weil er eben ab 18 war. Und dann sagte er eben, aber Entschuldigung, mein Sohn ist 11 Jahre alt. In welchem Alter soll man denn sonst Aliens vs. Predator gucken?
Richtig.
Und dann dachte ich so, ja, er hat durchaus einen Punkt.
Vielen lieben Dank, dass du hier warst, Finn. Bewirb doch bitte nochmal mit Nachdruck deine Formate, deine Podcast-Formate. Wo kann man dich hören?
Nachdruck ist ein gutes Stichwort, denn ich habe kürzlichst mit dem lieben Lukas Bawenschik, der ja auch schon ein paar Mal zu Gast war, den man von Katz unter anderem auch kennt, einen Buchpodcast gestartet, einen Literaturpodcast namens Gelesen. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ein paar von den HörerInnen des Bahnhofskinos da einschalten. Wir sind natürlich gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber es gibt halbwegs tagesaktuelle Literatur bei uns zu erleben. Es wird unter anderem demnächst den neuen Christian Kracht-Roman geben. um Air heißt der und unter anderem auch noch um The Death of the Author, ein sehr spannender afrikanischer Futurismus-Roman. Über Hang Kang reden wir, also wir haben so ein bisschen Nobelpreiswochen aufgemacht. Ich hoffe, da gibt es einiges für euch zu hören. Und sonst kennt man mich noch vom Schauplatz-Podcast, den ich zusammen mit dem lieben Nico, der Maria und der Lena mache. Der ist gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase für die zweite Staffel. Aber da gibt's, sag ich mal, einen Mix aus Promi-Interviews und Filmmeinungen.
Sehr schön. Sehr schön.
Wir gehen jetzt in den Dschungel und nehmen authentisch unseren eigenen Podcast auf.
Ja, genau. Sehr authentisch. Schwierig mit der Technik im Dschungel, allein wegen der Feuchtigkeit. Das verträgt sich nicht gut mit der Audio-Hardware, aber ja. Ich danke dir, dass du da warst und ich glaube, wir hören uns sehr bald wieder, so wie
ich hoffe,
es kenne von uns beiden. Alright.
Tschüssi.
Bis dann. Bye-bye.
Jack Black. Robert Downey Jr.
Ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Typ, der ein Typ spielt, der sich als anderer Typ verkleidet.
Tropic Thunder.